NDR Kultur. Glaubenssachen.
Zwischen Ursprung und Utopie. Weihnachtsfest, Mensch und heile Welt. Eine Sendung von Fulbert Stefensky.
Heute an Weihnachten und in dieser Stunde werde ich Corona keine Zeit lassen und keine Stimme geben. Sie, die überall bedacht, beredet und gefürchtet werden will. Sie, die ständige Aufmerksamkeit verlangt, die unsere Ängste formt, unsere Wünsche verformt und die Meisterin unserer Gewissen sein will, soll heute zum Schweigen gebracht werden. Mit der großen Freude, von der in dem Weihnachtsmärchen allenthalben die Rede ist. Zum Schweigen gebracht von der bezaubernden Schönheit dieser Erzählungen. Weihnachtsmärchen? Natürlich, die tiefsten Wahrheiten kommen verschleiert in der Gestalt des Märchens. So frage ich nicht nach der historischen Korrektheit der Weihnachtsgeschichten. Ich frage nicht danach, ob sie glaubwürdig sind. Ich frage nach ihrer Schönheit und ihrer Würde. Diese Schönheit und ihre Würde machen sie glaubwürdig. Schönheit ist das einzige Überredungsmittel, heißt es bei dem US-amerikanischen Schriftsteller Thornton Wilder. Es ist der Blick von außen, den ich hier versuche, also nicht der gläubigen Christenmenschen, die diese Geschichte geerbt haben und sie schon lange kennen. Man kann gerade das verkennen, was man schon lange gekannt hat. Es kommen an Weihnachten Menschen in die Kirchen, die fremd sind in diesem Haus. Sie sind berührt von den Weihnachtsliedern, sie schmücken ihre Räume mit weihnachtlichen Symbolen. Aber sie wissen nicht oder wissen kaum, was die Weihnachtslieder besingen und was die Symbole ausdrücken. Advent und Weihnachten sind nicht nur die Zeit der Christen, nicht nur die Zeit, an der man sich an die Geburt Christi erinnert. Es ist auch die Zeit eines kapellenlosen Glaubens, wie Rilke sie nennt. Menschen sind berührt, ob Christen oder nicht, sie beschenken sich. Sie wollen zusammen sein. Sie wollen feiern, selbst wenn sie kaum noch wissen, was zu feiern ist. Der Kalender bringt die Gefühle ins Rollen, schreibt Kurt Tucholsky. Und dies schreibt er nicht nur weihnachtskritisch. Weihnachten gehört zur Kultur dieses Landes, nicht nur zum Glauben der Christenmenschen. Auch Nicht-Christen wünschen sich frohe Weihnachten. Die Weihnachtsbäume sind allgegenwärtig, auch in Familien, die mit Kirche lange nichts mehr zu tun haben. Es ist erstaunlich, wie viele Poeten, die des Christentums wenig verdächtig sind, Weihnachtsgeschichten oder Geschichten aus Anlass von Weihnachten erzählt haben. Kurt Tucholsky, Bert Brecht, Oscar Wilde, Georg Kreisler und viele andere. Manchmal sind diese Geschichten ironisch gebrochen, wie bei Brecht. Aber das Fest ist wichtig, sonst würde es nicht einmal zur Ironie taugen. Was können Menschen, die den christlichen Glauben nicht teilen, von diesem Glauben verstehen? Was daran können sie schön und menschenwürdig finden? Was können sie bewundern, ohne zu glauben? Die Kirchen haben kein Recht, andere zu ihrem eigenen Glauben zu überreden. Aber sie haben das Recht, Menschen, die nicht ihres Glaubens sind, den Charme und die Würde ihres Glaubens zu erklären. Der Glaube wird fester und überzeugender, indem man von ihm erzählt. Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über, heißt ein altes Sprichwort. Was also will ich Menschen erzählen, die nicht meines Glaubens sind, die aber mit dieser Zeit, mit ihren Bräuchen und Liedern in Berührung kommen? Zuerst der Hauptgedanke von Weihnachten, die Demission Gottes, die Abdankung des gewaltigen Gottes und das Ende der Unterwürfigkeit des Menschen. Wenn Menschen Gott ehren wollen, tun sie es oft auf eigene Kosten. Sie erheben Gott über alles und machen sich selber klein. Sie sagen von Gott, dass er die pure Macht ist, dass er es in der Hand hat, die Menschen zu vernichten, die er geschaffen hat, oder sie am Leben zu erhalten. Sie zeichnen ihren Gott in den Farben der Potenz, sich aber selber mit Bildern der Ohnmacht. Sie nennen ihn den Unverwundbaren, den Unbedürftigen und Überlegenen, sich selbst aber sündig und unbedarft. In ihren Gesetzbüchern schreiben sie einen Paragraphen, der verbietet, diesen Unantastbaren zu schmähen. Aber was an Weihnachten erzählt wird, ist wie eine große gotteslästerliche Posse, vom Lumpengesindel aufgeführt. Wer gehört dazu? Wer spielt mit? Wer ist anzutreffen bei dieser merkwürdigen Schwangerschaft und Geburt? Maria, ein junges Mädchen, verarmter Adel aus dem Hause Davids, zu Unzeiten schwanger. Sie behauptet, dies sei höhererseits veranlasst, wie auch immer. Sie hat nicht viel Renommee. Die zweite Figur, Josef, ein Zimmermann, ein Kleinbürger, ziemlich verwirrt über die Schwangerschaft seiner Braut, mit der er nichts zu tun hat. Er hat keine Reichtümer. Auf alten Bildern wird dargestellt, wie er seine Hosen auszieht und damit das göttliche Kind wärmt. Nicht gerade ein hoffähiges Verhalten. Weitere Figuren unter den kleinen Leuten? Die Hirten. Es sind die Subproletarier jener Zeit. Bei ihrer Arbeit mit dem Vieh und dem Dreck können sie nicht einmal die Gesetze der Frömmigkeit einhalten. Sie sind zu arm, um fromm zu sein, wie manche andere auch in dieser Welt. Schließlich die drei merkwürdigen Figuren aus dem Morgenland, denen die Tradition nachträglich den Glanz von Königen angedichtet hat. Jene Früh-Esoteriker, die die Geburt des Kindes aus den Sternen gelesen haben wollen. Jeder Protestant schüttelt sich bei dieser theologischen Methode. Die Posse des Lumpengesindels, der Armen, der Fremden, der Unfruchtbaren, der Nicht-Dazugehörigen. Die Rolle der Spielerinnen und Spieler wird noch deutlicher, wenn man beachtet, wer fehlt in diesem Spiel. Der König soll geboren werden und es fehlt die Macht. Das göttliche Kind soll geboren werden und es fehlen die offiziellen Vertreter der Religion. Bei ihnen sind zwar die Bücher, die die Geburt ankündigen. Dort kann man alles nachschlagen und studieren. Sie vermitteln den Ort, aber sie gehen nicht hin. Gefunden wird das Kind nicht von der Macht und von der Religionsverwaltung. Gefunden wird es an den Orten der Habenichtse, der Nichtszählenden und der Namenlosen. Das also nenne ich die Resignation des Unbesiegbaren, das Abtreten des Gottes der Macht und der Herrlichkeit, der Waffen und des Kriegsgetöses. Im Philipperbrief heißt es von jenem an Weihnachten in Menschengestalt Geborenen, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Er verließ sich selbst und wurde Knecht. Knecht den Menschen gleich. Er erniedrigte sich selbst, er war gehorsam bis zum Tod am Kreuze. Was ist aus diesem Sohn des Lichtes geworden? Ein Verlorener, wie so viele Menschen verloren sind. Einer, den die Macht aufs Kreuze gelegt hat, wie viele andere vor ihm und nach ihm. Gott wird ein Menschenkind, ein dreister Gedanke, ein schwer erträglicher Gedanke. Die Menschen lieben die starken Götter. Dem Jesus am Kreuz rufen sie zu, wenn du der Sohn Gottes bist, dann steige herab von deinem Kreuz. Dann hilf dir selbst, du hast dir anderen geholfen. Christus aber ist ein Verlierer. Ihn liegt das Leben aufs Kreuz, wie so viele vor ihm und nach ihm. Wie gesagt, man muss es ja nicht glauben, aber gotteswürdig und menschenwürdig ist die Erzählung davon schon, dass Gott aus sich selbst gestürzt und in die Menschheit gefallen ist, dass jener Gesegnete, geboren in Bethlehem, die Wege gegangen ist, die wir alle gehen müssen. Er wurde von einer Frau geboren, wuchs unter Umständen auf, in denen auch unsere Kinder aufwachsen. Er wurde verlacht, er hatte Freunde und wurde von Freunden verraten. Er bezweifelte die Macht der Mächtigen und er fiel ihnen in die Hände. Er litt, er hatte Angst vor seinem Tod, wie andere vor ihm und nach ihm, also nichts Besonderes. Besonders nur, dass da Menschen glauben, in seinen Schmerzen, seiner Angst, seinem Glück und seinen Verletzungen sehe man die Verletzungen Gottes. Der verwundete Gott, endlich ein Gott, dessen man sich nicht schämen muss. Die Geburt jenes Sohnes der Güte ist das leibhaftige Bilderverbot. Danach kann man Gott nicht mehr vermuten in den Bildern der Macht und der puren Herrlichkeit. Man mag Gott gelegentlich noch Herrn oder König oder Sieger oder Lenker der Geschichte oder Kriegsherrn nennen. Aber jene Bilder werden zunichte von jenem Kind in der Krippe, der Revolution von unten. Die Herren der Geschichte haben sich zur Festigung ihrer Macht gerne auf den göttlichen Mächtigen berufen. Könige, Kaiser, Päpste haben es getan und haben behauptet, sie seien von Gott gesandt. Sogar Priester, Lehrer und Lehrerinnen, Väter und Mütter wollten ein bisschen abhaben von göttlichem Machtglanz. Wie gesagt, man muss diese Geschichte von der Abdankung Gottes nicht glauben. Sie ist unglaublich genug. Aber schön ist die Missachtung der geltenden Werte. Charmant, ja, ich möchte sagen, lustig ist das große Weihnachtsspiel, in dem gespielt wird, dass die Engel mit ihrer Botschaft nicht nach Rom, Jerusalem oder Wittenberg geschickt wurden. Sie nehmen ihren Weg vorbei an den großen Städten der Macht und führen zu einem Stall, über dem, wie eine erleuchtete Hausnummer, der Stern steht, den die durstigen Gottsucher lange geahnt haben. Engel haben ihre Nachricht den wenig geachteten Hirten gebracht und ihr »Ehre sei Gott in der Höhe« in der Nacht auf der Schafsweide gesungen. Die erste Weihnachtsliturgie, das Hochamt der Menschheit, wird in einem Stall gesungen. Die raubeinigen Hirten sind dabei, später die Sternengucker, Ochs und Esel als verblüffte Zuschauer, wenn das keine Posse ist. Eine zärtliche Posse. An Weihnachten wird nicht nur gelehrt und erklärt. Wie kein anderes christliches Fest ist es mit den Momenten des Spieles und der ästhetischen Schönheit verbunden. Die Botschaft, wie wir es an der Weihnachtsgeschichte selbst sehen, wird fabuliert. Die Weihnachtsgeschichte ist eine einzige große Fabel. Aber dies macht sie nicht falsch. Denn noch einmal, die tiefsten Wahrheiten, die über die Sehnsucht der Menschen und über das Herz Gottes erzählen, kommen in großer Inszenierung. Sie kommen als Theater. Sie sind nicht falsch, nur weil sie nicht richtig sind. Sie sind nicht trügerisch, nur weil sie weiter fliegen, als die reine Historie fliegen kann. In den Weihnachtsgeschichten, die wir uns in unseren Tagen erzählen, wird weitergespielt. Das Spiel fängt schon vor Weihnachten an. Das Warten auf den großen Tag wird gespielt in den vier Lichtern des Adventskranzes, im Adventskalender, in den großen Sehnsuchtsliedern der Adventszeit. Sie wird gespielt in den Krippenspielen. Sie wird gespielt in den Krippen, die geschnitzt, aufgebaut und besucht werden. Sie wird gespielt im Dreikönigssingen und vielen anderen Bräuchen, die schön und innig sind und manchmal auch trivial bis burlesk. Die Musik ist wohl der innigste Ort der Weihnachtserzählung. Ich denke an die Weihnachtslieder, ich denke an die großen Weihnachtsoratorien. Wem fällt nicht Johann Sebastian Bach ein, einer der größten Weihnachtserzähler? Oder Paul Gerhardt mit seinem »Ich steh an deiner Krippen hier«. Die Melodie von Johann Sebastian Bach, der Text von Paul Gerhardt, das ist gebündelte Schönheit. Auch dem größten Rabauken treibt es eine Träne ins Auge, wenigstens eine, wenn er diese Musik hört. Bräuche, Musik, Spiele und natürlich die Geschichten selbst bauen am Klima und am Mythos des Festes. Sie sind angemessene Weisen der Erzählung vom großen Anfang. Ist Weihnachten ein sentimentales Fest, ein Fest der Gefühle, eine Feier der Regression? Ja, sicher. Aber was ist dagegen zu sagen? Auch Gefühle haben ihre Wahrheit und sie sind nicht weniger ein Ort des Geheimnisses als allein der pure Verstand. Das Sentiment muss nicht sentimental sein. Und wenn es dies gelegentlich ist, dann ist das auch nicht weiter schlimm. Ich habe am Anfang versprochen, Corona nicht zu erwähnen. Ich tue es am Ende doch. Die Zahl derer in unserer Gesellschaft, die Weihnachtsgeschichte ohne Zögern glauben, ist gering geworden. Das ist schmerzlich für die Christen, aber es zählt wenig, weil Zahlen wenig zählen. Ich frage lieber, ob diese Geschichte auch essbares Brot sein könnte für die, die sie hören. einen Schimmer ihrer Schönheit sehen und dann wieder ihre Wege gehen, die vielleicht einen Augenblick verwundert, einen Augenblick getröstet, einen Augenblick entzückt und einen Augenblick traurig darüber sind, dass der Augenblick nicht verweilt und seine Schönheit verblasst. Nein, diese Weihnachtsgeschichte lässt sich nicht weltlos erzählen. Ich höre sie mit den Ohren derer, die jeden Abend Bescheid bekommen über die Zahl der Toten, die die Bestie Corona gefordert hat. Ich sehe sie mit den Augen derer, die die neue Armut sehen, in die Menschen gestürzt werden. Ich erlebe sie als ein Zeitgenosse, der den Boden der Selbstverständlichkeit wackeln spürt, den Boden der Solidarität und der Lebenslust. Verändert die große Erzählung etwas am Zustand dieser geplagten Welt? Nein, sie verändert nichts. Kein Glaube kann Corona vertreiben und kein Gebet sie besiegen. Auch wenn die große Erzählung Corona nicht besiegt, so könnte sie die verändern, die sie hören, wenigstens für Tage, wenigstens für Stunden. In jeder großen Erzählung wird etwas mitgeteilt und etwas versprochen. Es wird etwas mitgeteilt, nämlich das große Es war einmal. Es war einmal eine Zeit, in der das Leben gelang. Es war einmal eine Zeit, da Maria durch einen Dornwald ging und da haben die Dornen Rosen getragen, wie es in dem Adventslied heißt. Es war einmal. Es gab einmal eine Zeit, da hat man die Engel singen gehört und da stand der Stern, der große Wegweiser über der Hütte, in die Gott eingebrochen war. Die Erzählung hat dieses Es war einmal und darin versteckt sich das nicht zu tilgende Einmal wird es sein. Einmal wird es sein, dass das Gesicht dieser Erde nicht entstellt und zu einer Corona-Fratze geworden ist. Einmal wird es sein, dass unsere eigenen Gesichter wieder offen sind und der Blick nicht gebannt und unser Herz nicht verstört ist durch die Gewalt der Seuche. Einmal wird es sein, das ist mit der Erzählung dieser Geschichte versprochen. Man muss es ja nicht glauben. Man kann es schon einmal mit seinen Ohren glauben, wenn das Herz dazu noch nicht in der Lage ist. Wenn das Herz noch zu klein ist, können ihm auch die Ohren helfen, die die Geschichte vom großen Glanz hören. Sie hören und mit Sehnsucht und Wehmut denken, ach, wenn sie doch wahr wäre. Auch das wäre schon eine Form des Glaubens. An Weihnachten gehen die Christenmenschen in ihre Kirchen und sagen Ja zu der alten Erzählung. Es ist ihre Muttersprache, in der sie zu Hause sind. Es sind andere da, die sich vielleicht für Stunden die Sprache ausleihen und sich bergen in ihr, wie man sich bei einem Gewitter in den Bergen in einer Schutzhütte versteckt. Man wohnt nicht da, aber man sucht für Stunden Schutz und Rettung. Die Weihnachtserzählung. Für viele eine Schutzhütte auf Zeit, Trost auf Zeit, Freude und Gewissheit auf Zeit. Wer wollte etwas dagegen sagen? So wünsche ich mir in diesen Tagen die Kirchen als große Erinnerer, als Geschichtenerzählerinnen auf dem großen Jahrmarkt des Lebens. Sie sollen nicht danach fragen, ob die Geschichten wirken und wie sie wirken. Sie sollen großmütig sein. Sie sollen erzählen und nicht zählen. Wir sind in diesen Wochen und Monaten gehalten, Masken zu tragen gegen die Bestie. Könnte es auch die Masken des Glaubens geben, die die Kirchen mit ihren Liedern, mit der Bachschen Musik, mit ihrem Evangelium verleihen gegen die Angst und die Unruhe unserer Herzen? Masken auf Zeit. Die Kirche als Maskenverleihanstalt, als Kostümverleihanstalt, als Hoffnungsverleihanstalt. Wer wollte etwas dagegen sagen?
Zwischen Ursprung und Utopie. Weihnachtsfest, Mensch und heile Welt. Sie hörten eine Sendung von Fulbert Stefensky. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/ndrkultur und auch in der ARD Audiothek. Morgen am zweiten Weihnachtstag in den Glaubenssachen die allzu stille Nacht. Ein Weihnachtsfest im Ausnahmemodus.
NDR Kultur. Hören und genießen.